Dein neues Stück hat ja einen doch erklärungsbedürftigen Titel auf den ersten Blick. Der Weg der Verzweiflung, Klammer auf Hegel, Klammer zu, ist der chromatische. Da sollte man natürlich jetzt erst einmal was dazu sagen, warum der Weg der Verzweiflung der chromatische ist und natürlich auch, was es mit Hegel auf sich hat.
Also ich würde erstmal sagen, der Titel ist sozusagen strukturell programmatisch in zweierlei Hinsicht. Einerseits habe ich tatsächlich im Titel schon ein Zitat mit Quellenangabe in Klammern. Und das ist typisch für meine Musik, in der es sehr viele Zitate gibt. Sehr viele Samples aus Archiven werden da verwendet. Und das zeigt sich auch schon im Titel. Und das andere ist, dass dieser Ausdruck der Weg der Verzweiflung, der tatsächlich aus der Vorrede zur Phänomenologie des Geistes von Hegel stammt, das hört sich erstmal nach einem relativ pathetischen Ausdruck eigentlich an, der Weg der Verzweiflung. Und das habe ich jetzt auch verbunden eigentlich mit einer relativ technischen Aussage mit der Chromatik in der Musik, also der Abfolge von Halbtonschritten. Das ist also der Weg der Verzweiflung. Und das ist schon was, was mich sehr umtreibt und beschäftigt, eigentlich so eine Verquickung von was Emotionalem und was Technischem. Und wenn man jetzt bei Hegel dann nachliest, dann ist es mit der Verzweiflung auch gar nicht so pathetisch gemeint, sondern er meint eigentlich, man soll durch den Zweifel hindurchgehen. Eigentlich mal so richtig gründlich zweifeln, also mal richtig verzweifeln. Das ist der Weg, den das Subjekt durchgeht. Und das fand ich einen schönen Gedanken, den ich inspirierend fand, dass assoziativ zu übertragen auf Tonhöhenbewegungen oder überhaupt auf Bewegungen nach oben und nach unten. Das ist etwas ganz Elementares an der Musik, dass man nun mal die Dimension der Tonhöhen hat und eigentlich gibt es da immer nur zwei Möglichkeiten, entweder geht man nach oben oder nach unten. Oder der Sonderfall noch, man bleibt auf derselben Höhe stehen. Aber mehr Richtungen gibt es da eigentlich auch nicht. Und wenn man heutzutage Melodien schreibt, das ist also irgendwelche Tonhöhenbewegungen, dann begibt man sich auf Pfade, die schon sehr ausgetreten sind. Und meine Überlegung war eigentlich, wenn überhaupt man noch was mit Melodie oder mit Tonhöhen machen kann, dann einfach nur ganz extrem einfach rauf und runter, vom höchsten Maximum zum tiefsten Maximum. Und das war eigentlich so eine Leitidee, dann im Stück viele solche Bewegungen zu haben. Und dann aber auch, was ich in vielen Stücken gerne mache, dass ich so eine Tonsatz- oder Strukturidee dann aber auch noch performativ oder in irgendeiner umgedeuteten Weise auch noch umsetzen möchte. Und das ist jetzt in dem Stück, was allerdings im Radio dann so nicht so leicht erfahrbar ist, sind auch einfach wirkliche körperliche Bewegungen nach oben und unten. Das muss man sich so vorstellen, dass das Ensemble immer wieder imaginäre Knöpfe in der Luft drückt. Weil es gibt auch sehr viele elektronische Anteile, die eben nur aus den Lautsprechern kommen. Das hört man gut. Es gibt viele solche Akkorde zum Beispiel aus den Lautsprechern. Und die werden aber quasi ausgelöst mit unsichtbaren Knöpfen in der Luft, die das Ensemble drückt. Und das nimmt im Laufe des Stückes immer mehr zu. Und ganz am Ende kann man im Stück wiederum sehr deutliche, sehr heftige Akkorde hören, die Lautsprecherakkorde sind. Und das ganze Ensemble drückt dazu dann gewissermaßen imaginäre Buttons in der Luft und kulminiert dann darin, dass die Pianistin mit einem Hammer sehr heftig ins Klavier reinhaut. Und ich hoffe, dass man den Zusammenhang dann auch merkt zwischen Tonhöhenbewegungen nach oben und nach unten und dann wirklich ganz tatsächlichen physischen Bewegungen nach oben und unten.
Also ich würde vielleicht jetzt erst nochmal auf diesen Titel doch zu sprechen kommen. Du hast das ja vorhin schon gesagt, also du arbeitest viel mit Zitaten und Samples, das, was du Musik mit Musik nennst, aber vielleicht zu diesem Musik mit Musik später noch etwas. Jetzt erstmal, wenn man diesen Titel, der hat natürlich was Ironisches, aber man kann den ja auch durchaus mal ernst nehmen. Mhm. Dann stellt sich natürlich die Frage, also Chromatik und wenn davon Weg der Verzweiflung die Rede ist, Chromatik ist natürlich in der Barockmusik ein Schmerzensausdruck, das sind die Leidenshalbtonschritte. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt mit Hegel in Verbindung bringt, ist es natürlich die musikalische Entwicklung im 19. Jahrhundert, also die, die zu der zunehmenden Chromatisierung in der Musik führt. Und das heißt dann natürlich zur Emanzipation der 12 Töne, zur Zwölftonmusik, zur atonalen Musik, und das heißt, dann wäre man dann in der Musik des 20. Jahrhunderts oder der sogenannten neuen Musik, die Adorno eben mit großem N schreibt. Geht es um diese Dinge auch? Also spielt diese Art von Musikphilosophie, Musikdialektik in dem Stück auch eine Rolle?
Also erstmal diese barocken Affekte, das kann man tatsächlich damit in Verbindung bringen, dass eben auch damals man schon Tonhöhenbewegungen in Richtungen verbunden hat mit expressiven Wirkungen. Und sozusagen diese Linie kann man dann tatsächlich dann durchgehen, jetzt mal diese geschichtliche Linie bis in die Gegenwart. Ich fand zum Beispiel interessant, dass gerade in der Barockmusik kommt es manchmal vor, dass am Ende von einem größeren formalen Abschnitt kommen einfach reine Tonleitern. Sozusagen dann spricht da nur noch die Struktur. Und sozusagen in diesem Moment, den habe ich da gerne abgegriffen. Inwieweit das natürlich jetzt in der Gegenwart mit computerisierten chromatischen Linien, oder es kommen auch nicht nur chromatische, sondern auch alle Mikroskalen und sowas kommt auch vor, inwieweit das jetzt immer noch so ein Affekt, so eine expressive Wirkung eigentlich hat, das ist gewissermaßen experimentell oder intellektuell, das muss ich dann mal erweisen, inwiefern man solche Wirkungen, die in der Barockzeit aufkamen und durch zunehmende Technologisierung, also da gehen wir durchs 19. und 20. Jahrhundert hindurch, dass eben Chromatik immer stärker entwickelt wurde und dann auch mit der temperierten Stimmung dann und dann eben mit allen Technologien, die wir heute haben, inwiefern trotzdem noch solche elementaren Wirkungen, die man seit der Barockzeit kennt, dann noch funktionieren, das muss ich zeigen.
Aber bleiben wir mal bei diesen emotionalen Wirkungen, also die durch bestimmte Tonsprache eben erzeugt werden. Heute macht man natürlich emotionale Wirkungen jetzt nicht in erster Linie mit den Mitteln der neuen Musik oder dieses avancierten Komponierens, sondern Emotionalität läuft natürlich im Trivialbereich viel, viel stärker, also im Popbereich. Und du arbeitest ja auch gerne mit Samples aus der Trivialmusik. Du benutzt gerne auch Dinge, die man normalerweise eben als unseriös im Bereich des seriösen Komponierens bezeichnen würde. Spielt das in dem Stück auch eine Rolle, solche Samples?
Ja, das kommt vor. Ich habe wieder mit kommerzieller Pop-Komposition-Software Sachen erstellt, da Arrangements, die in meinem Stück dann als Sample vorkommen tatsächlich, wobei ich jetzt in dem Stück auch vermehrt eigentlich aus Archiven tatsächlich neue Musik abgegriffen habe. Da habe ich ein Lachenmann-Sample zum Beispiel, allerdings ein Sample von Lachenmann, in dem Lachenmann selbst wiederum eine Popmusik zitiert, kommt in meinem Stück wiederum vor, übrigens auch mit Quellenangabe. Also in dem Stück Kontrakadenz von Lachenmann gibt es eine Stelle, in der eine Radioansage vorkommt, wo gesagt wird, Sie hören Kontrakadenz von Helmut Lachenmann. Und genau diese Stelle wiederum habe ich rausgenommen und bringe ich wiederum in immer weiter absinkenden Schritten. Aber auch da sozusagen ist die Quellenangabe inhärent. Anders als in anderen Stücken habe ich hier etwas weniger die Popmusik als tatsächlich neue Musik aus dem Archiv des Internets abgegriffen, auch wirklich anonymisierte neue Musik, die sowieso so stark fragmentiert ist, dass man davon vielleicht nicht mehr so viel hört. Da gibt es alle möglichen Grade. Aber auch da habe ich nach Musiken gesucht, wo es nach oben und unten geht, ganz einfach.
Also es gibt natürlich jetzt in diesem Stück auch was zu sehen, was man im Radio natürlich jetzt nicht mehr nachvollziehen kann. Das sind Videos, kleine Videos, die du selber hergestellt hast. Die sind zum Teil natürlich auch Videos über Musik, zum Teil auch durchaus ironisiert, zum Teil aber, wenn ich das richtig gesehen habe, auch, wo du selbst drin auftrittst.
Nee, ich trete nicht in dem Stück auf. Also eine grundsätzliche Strategie, die ich oft verfolge, ist die der großen Mengen, was ich in ganz verschiedenen Weisen schon umgesetzt habe. Sowieso immer in großen Mengen kommen bei mir die Samples vor. Und was ich jetzt in diesem Stück oder in anderen jüngeren Stücken herangezogen habe, ist, dass ich eben auch große Mengen an Instrumenten habe, die man real gar nicht haben könnte. Also zum Beispiel gibt es an einer Stelle 20 Gitarren oder 15 Posaunen oder auch am Ende über 90 Klaviere. Das kann man hören, das funktioniert damit auch. Aber jetzt fürs Konzert, wo man ja auch die echten Instrumente ja nun mal auch sieht, da wollte ich dann auch, dass man diese über 90 Klaviere und die 20 Gitarren, dass man davon auch irgendwas sieht. Also das habe ich natürlich vorproduziert. Man hat ja niemals 90 Klaviere, aber da habe ich halt einfach die Pianistin vorab 90 Mal aufgenommen und dann eben nicht nur auf Audio, sondern auch auf Video. Und dann sieht man eben noch die 90-fache Pianistin in vielen kleinen Teilen auf der Leinwand. Aber das Stück funktioniert auch auditiv, ohne die Videoinformationen.
Aber gehen wir da noch mal kurz drauf ein. Ich meine, wenn du jetzt sagst, das ist so eine Art von Vervielfältigung, auch von instrumentalem Klang, also Möglichkeiten, die du natürlich jetzt so mit dem Orchester, aber auch jetzt mit dem Ensemble Nadar gar nicht hast, weil es viel kleiner besetzt ist. Ist das eben für dich auch die Möglichkeit, durch jetzt elektronische Mittel, durch neue Technologien, ganz andere Klangwelten damit eben auch erzeugen zu können? Oder ist es mehr ein ironisches Spiel damit?
Nee, ich sehe das schon als Möglichkeiten, die es einfach davor noch nicht gab oder zumindest erst jetzt so leicht umzusetzen sind, dass auch ich es machen kann. Also der Ansatz ist erstmal ganz ernsthaft und das ist einfach auch eine reale Erfahrung, dass durch Computer man heutzutage einfach mit gigantischen Datenmassen zu tun hat, in allen Bereichen. Sei es auch zum Beispiel WikiLeaks, wo dann eine Gruppe auf einen Schlag 250.000 diplomatische Depeschen veröffentlichen kann. Und so kann ich gleich mit einem Ausklick Musik für 90 Klaviere generieren lassen. Und diese Erfahrungen möchte ich dann umsetzen. Dass das dann vielleicht schon durch die Art der Reproduktion, wie das dann aufgenommen und wiedergegeben wird, kriegt es auf jeden Fall eine gewisse Art von Anführungszeichen. Das ist so, das ist für mich auch ein postmoderner Zeitgeist, glaube ich, dass das umschlägt in eine Form von distanzierter Wahrnehmung, die ja soweit okay ist. Ironie ist ja lustig und wenn es heiter zugeht, dann ist das eine willkommene Wirkung für mich.
Du hast ja schon auch in deiner Arbeit, auch weil du eine sehr aktive Internetpräsenz hast auf der eigenen Homepage, natürlich auch ein Stück weit den Werkbegriff verändert oder erweitert. Das heißt natürlich dann auch die Form des Konzerts oder des Konzertierens. Nun haben wir es hier trotzdem noch mit einem eigentlich für die Donaueschinger Musiktage auch ganz klassischen Konzert zu tun. Das ist vorne ein Ensemble und es gibt Publikum. Aber das Ensemble selber ist ja schon sehr ungewöhnlich besetzt, hat eine vollkommen andere Klangästhetik jetzt als diese klassischen Ensembles, die eben dann doch ausgehen von Schönbergs Kammersinfonie, weil wir dann wieder beim Weg der Verzweiflung, das der chromatische wären. Inwieweit spielt denn diese Veränderung von Werkbegriff, von Konzert, von Konzertieren, von Konzertbegriff hier jetzt auch für das Stück eine Rolle? Inwieweit hast du da auch mit dem Ensemble dann experimentiert?
Also erstmal ist einfach der Einbezug von neuen Medien eine Änderung auch des Konzepterlebnisses. Mein Stück beginnt erstmal mit einer Minute nur Material von YouTube. Da spielt das Ensemble erstmal gar nicht. Weil einfach, wenn es schon was gibt, was ich verwenden kann, dann müssen die nicht noch mehr Schweiß vergießen als nötig. Und natürlich kann man sagen, ja, warum muss man jetzt im Konzertsaal was sehen, was ich auch zu Hause im Internet ja auch schon angucken könnte. Aber gerade dann um diesen Kontrast auch geht es mir. Und es ist dann auch eben schlechte MP3-Qualität, was man dann im heiligen Konzertsaal dann zu hören kriegt. Das wird schon ganz bewusst eingesetzt. Aber im Gegensatz natürlich zu den Instrumenten, die irgendwann dann auch tatsächlich spielen und die nicht in MP3-Qualität zu hören sind, das sind Stilmittel, die ich gerne einsetze, um mit verschiedenen Formen von Wahrnehmung von Medien, das abzubilden im Konzertsaal. Dafür ist der Konzertsaal auch geeignet, dass man anders ein MP3 hört, als wenn man es auf dem MP3-Player hört. Das sind alles auch kompositorische Mittel und Parameter, die mich gerade heutzutage nun mal beschäftigen, damit zu arbeiten. Und da ist natürlich für mich so ein Ensemble, das Nada-Ensemble, die ungefähr auch meine junge Generation sind, ist da ein sehr guter Partner, die auch ganz selbstverständlich sagen, was, noch ein Laptop? Klar, kein Problem. Also ohne mit der Wimper zu zucken, einen riesigen technischen Aufwand eigentlich selber auf die Beine stellen. Das ist für mich schon eine sehr angenehme Arbeitsweise und jetzt speziell mit diesem Nada-Ensemble bin ich auch schon seit mehreren Jahren, arbeiten wir zusammen, also da können wir wirklich zusammen auch eine Ästhetik entwickeln.
Also wenn man in die Partitur reinschaut, dann ist das ja schon eigentlich ein zum Teil sehr virtuos komponiertes Stück. Also es verlangt doch auch von den Instrumentalisten einiges ab. Aber es ist jetzt nicht unbedingt diese Selbstdarstellung, weil eben diese elektronische Ebene noch mit dazu kommt. Ist das so eine Verschmelzung auch zwischen jetzt instrumentaler Virtuosität, also das, was man sozusagen als Humanoid leistet und der Maschine?
Ja, das ist genau der Fall. Also ich sehe das als ganz klare Entwicklung, dass Technologie kein Gegensatz zum menschlichen Körper ist, sondern ist einfach die Erweiterung, die Ergänzung, die Vermischung, die einem irgendwie das Leben schon leichter machen soll und interessanter machen soll. So wie eine Brille und so wie auch meine Jacke schon eine Technologie ist, ohne die man ja irgendwie nicht mehr auskommt. So ist es halt heutzutage so und so ist es auch für den Komponisten, dass ich eben diese echten Instrumente, die wunderschön sind, die toll klingen und da können die Spieler drauf tolle Sachen machen, dass ich die aber mit all den tollen Sachen verknüpfe, die eben aus Lautsprechern und vom Computer aus machbar sind. Also da geht es schon auch wirklich klanglich um eine Verschmelzung.